Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Petrus, Apostel Jesu Christi. An die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Wie müssen wir uns diese Leute vorstellen, dort in Kappadokien, Bithynien und Pontus und so? Da gibt es so in diesen Kleinstädten, nach heutigem Verhältnis Kleinstädten, da gibt es einige Christen, die sind auf verschiedenen Wege zum Glauben gekommen. Vielleicht kam ein Missionar durch, vielleicht waren sie auf Reisen und haben in Jerusalem oder so Christen kennengelernt. Und sie bilden jetzt dort an ihrem Ort eine kleine christliche Gemeinde. Heute würden wir das Hauskreis nennen vielleicht. Und diesen Leuten, die merken, irgendwie sind die Menschen in unserer Stadt ein bisschen seltsam in letzter Zeit. Seit wir nicht mehr die Tempel besuchen und dort nicht mehr die einheimischen Götter mit ihnen verehren, diesen Treffen fernbleiben, schauen uns manche irgendwie so komisch an auf der Straße. So als wären wir Vaterlandsverräter. Wenn man Geschäft hat, dann erlebt man, dass manche Leute einfach nicht mehr kommen. Und wenn man selber Kunde ist, dann merkt man, dass andere vorher dran genommen werden. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie irgendjemanden, den Sie schon lange kennen, und plötzlich den Eindruck habt, der will mich nicht mehr kennen? Der wechselt schnell die Straßenseite oder geht durch die Hintertür raus, wenn ich vorne in den Raum reinkomme. Manchmal, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, erntet man in manchen Fragen merkwürdiges Unverständnis, wenn es um manche Werte geht. Mensch, sei doch nicht so pingelig, sagen doch alle. Ist doch nicht Lüge, wenn man so um die Wahrheit so ein bisschen hinfrisiert. Und sie fragen sich, was habe ich den Leuten getan? Ich habe keinen betrogen, ich habe keinen geschlagen, ich habe keinen bedroht. Was ist denn los? Wieso wollen die plötzlich nichts mehr von mir wissen? Und dann schreibt Petrus, eines Tages kommt dieser Brief, wird in ihrer Versammlung vorgelesen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, schreibt an die Ausländer, die Fremden. Die sich fremd vorkommen in ihrer Welt. An die Außenseiter, an die sich als Fremdkörper fühlen. Ich weiß nicht, geht es Ihnen manchmal so, dass man sich als Fremdkörper vorkommt? Ich habe das mal so drastisch erlebt. Wir haben ja zeitlang in Duisburg gewohnt und da haben die so schöne türkische Bäckereien und da haben wir manchmal so Fladenbrot geholt und die kommen immer so schwungweise aus dem Ofen. Ne? Also wenn die gerade keine mehr haben, dann muss man eine Weile warten, dann kommen die wieder und dann füllt sich der Laden und irgendwann stand ich da unter 25 türkisch sprechenden Leuten. Konnte mich mit keinem unterhalten. Die haben sich alle untereinander gekannt, haben sich fröhlich unterhalten und stehst dazwischen und denkst, Da habe ich gedacht, aha, so kommt sich der Türke vor, wenn er in einen deutschen Laden kommt. So ist das dann umgekehrt, ne? Man fühlt sich irgendwo ausgeschlossen. Petrus greift das auf. Er spricht Leute an und sagt, ihr seid, und das ist eure Wahrnehmung, das ist das, was ihr feststellt, ihr seid Fremdkörper, ihr seid ausgegrenzt, ihr seid sowas wie Ausländer in eurer eigenen Stadt. Und er sagt, das ist gar nicht irgendwo groß die Panne, sondern das ist normal. Denn er spricht sie an, ihr seid Ausländer. Ausländer? Ja, sagt er, denn ihr habt jetzt einen anderen Pass. Ihr seid wie die Engländer, die jetzt schnell vor dem Brexit noch einen deutschen Pass beantragen und sagen, wenn dann irgendwann tatsächlich diese Passkontrollen wieder kommen und dann irgendwo man nicht mehr aus England hierher einreisen darf, dann kann ich sagen, huhu, ich bin Deutscher. Das tun erstaunlich viele momentan. Und so sagt Petrus, ihr seid jetzt Leute, ihr habt einen anderen Pass. Ihr seid nämlich jetzt Bürger des Himmels. Paulus nennt das mal und sagt, wir haben das himmlische Bürgerrecht. Wir haben schon einen Personalausweis aus Gottes neuer Welt. Ihr seid Ausländer in dieser Welt, weil ihr zum Volk Gottes gehört. Und jetzt zitiert er hier etwas, ein Wort aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ihr seid eigentlich den Heiden, ihr seid nicht Volk. Ihr gehört nicht zum Volk Gottes. Aber jetzt seid ihr zum Volk Gottes gehörig. Das ist eigentlich ein ganz starkes Ding, was Petrus hier tut. Zum Volk Gottes gehörte man über viele Jahrhunderte durch Abstammung. Wer von Abraham über Isaak abstammt, gehört zum Volk Gottes. Und es war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Es gab dann so Einbürgerungsvorschriften. Also Ägypter konnten in der dritten Generation, wenn sie in Israel lebten, eingebürgert werden. Und andere, bei denen hat es länger gedauert. Und dann gab es noch die Midianiter, die durften überhaupt niemals, selbst nach 10 Generationen, nicht eingebürgert werden. Es sei denn, Gott hat eine Ausnahme gemacht wie bei Ruth, aber das ist ein anderes Thema. Und so war es eigentlich eine ganz klare Trennung. Das ist Israel, das von Gott erwählte Volk, Gottes Eigentum, und dann gibt es alle anderen. Und jetzt sagt Petrus, in Jesus gehört ihr jetzt zum Volk Gottes. Die Verheißungen, die Gott seinem Volk seit Jahrhunderten gegeben hat, die gelten euch. Ihr gehört jetzt dazu. Ihr seid in dieser Welt Ausländer, ja, weil ihr zu Gottes Volk gehört. Und noch etwas gebraucht er, ein Wort, das so in unsere Sprache eingegangen ist. Er sagt hier, ihr seid ausgestreut in dieser Welt. Da steht ein Wort, das kennen wir meistens als so eingedeutschtes Fremdwort und sagen Diaspora. Habt ihr das schon mal gehört, ne? Also wenn irgendwo Christen die Minderheit sind oder so, oder wenn lauter Evangelische unter vielen, vielen Katholiken leben, dann sagt man, ist Diaspora. Und das Wort, das finde ich sehr interessant, was das bedeutet. Das heißt ausgestreute Samenkörner. Also Diaspora ist, wenn der Bauer auf sein Feld geht und streut Getreidesamen aus. Dann schafft er Diaspora. Das sind nämlich ausgestreute Samenkörner. Die Samenkörner, denen geht es ja eigentlich gar nicht gut, ne? Die sind auf dem Acker die Minderheit. Wenn die alle sich zusammentreffen und die Sandkörner sagen, jetzt stimmen wir mal demokratisch ab, wer hierher gehört und wer nicht, dann haben die Samenkörner verloren. Ne? Die Sandkörner haben die Mehrheit. Und trotzdem sind diese Samenkörner was Besonderes. Denn wenn das gut läuft, dann dauert es etliche Wochen und dann ist das Feld grün. dann ist aus diesem kahlen Acker ein Getreidefeld geworden durch die Samenkörner. Es ist schon erstaunlich, wenn man sich mal einfach so ein Geschichtsatlas mal anguckt und dann einfach mal so guckt, wie sich dann in der Apostelgeschichte und danach das Evangelium ausgebreitet hat in der damals bekannten Welt. Da gab es erst da eine Gemeinde, da eine. Und dann schaut man 10 Jahre später, dann sind es schon bedeutend mehr. Und irgendwann, hoppla, ist der ganze Mittelmeerraum, ganz Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien, übersät von lauter Punkten, wo es Gemeinden gab. Petrus sagt, ihr seid ausgestreute Samenkörner. Da wächst was. Ja, könnte man sagen, okay, nimm mal zur Kenntnis, schön hast du es gemacht, Petrus. Aber was bedeutet das eigentlich für unseren Alltag? Vielleicht denkt einer, ach, in meiner Straße, wo ich wohne, da versteht mich keiner. Ich bin als Christ so ein richtiger Fremdkörper da drin, ja. Die erzählen da dauernd Sachen, die mich nicht interessieren. Und was ich allen erzähle, interessiert die nicht und so. Ich fühle mich als Fremdkörper. Ein anderer sagt, an meinem Arbeitsplatz, ja. Ich bin der Einzige in der ganzen Abteilung, der Christ ist. Bin so ein richtiger Fremdkörper. So, und jetzt kommt das Wort Gottes und sagt, bist ein Samenkorn. Das ist eine völlig neue Perspektive, oder? Von Gott ausgestreut, genau in diese Umgebung, damit dort etwas wächst, was vorher nicht da war. Es werden ja so geschichtlich manche Schauermärchen erzählt über die gewaltsame Christianisierung der Germanen, ne? Und ich meine, es gab vereinzelt diese Geschichten, wo welche gemeint haben, sie müssen die mit Gewalt bekehren. Aber das ist nicht die Geschichte Europas, die Ausbreitung des Evangeliums. Als die ersten Missionare so systematisch nach Europa kamen, haben sie festgestellt, da gibt's schon jede Menge Christen. Und warum? Seltsamerweise, da hatten nämlich irgendwelche Germanenstämme, so in dem heutigen Rumänien da unten, die hatten immer so Überfälle gemacht aufs Römische Reich, hatten irgendwo so ein paar Leute verschleppt als Sklaven und haben die zu Hause dann sozusagen als Hausbedienstete wieder ihren Willen da mitgenommen. Und da waren Christen drunter. Und seltsamerweise, ein paar Jahrzehnte später sind die Christen in diesem Stamm in der Mehrheit. Die haben nicht irgendwen gewaltsam christianisiert. Das waren Sklaven, die waren rechtlos. Aber sie haben durch ihr Leben Leute aufmerksam gemacht und haben mit ihnen darüber gesprochen, was sie glauben. Und auf einmal sind ganze solche Stämme Christen. Und so breitet sich so langsam das Evangelium in Europa aus. Und der viel gerühmte Missionar der Deutschen, Bonifatius, was hat er gemacht? Der hat dafür gesorgt, dass die alle zu Rom gehören. Das war sein Verdienst. Aber er hat nicht irgendwo überall nur christianisiert und evangelisiert. Viele waren schon Christen. Das Evangelium breitet sich aus. Und dem Gott so Samenkörner ausstreut. Ich finde es eine interessante Perspektive. Da ist da einerseits die gefühlte Wirklichkeit der Leute dort, die sagen, ach, wir sind fremd, wir sind Außenseiter, keiner mag uns. Und Gott sagt, ihr seid Ausländer dort in der Stadt, weil ihr zu meinem Volk gehört. Und ihr seid meine Samenkörner, die ich da hinausgestreut habe, damit dort etwas wächst. Damit das Wort Gottes sich dort ausbreitet. Ich möchte jetzt einen Sprung machen in das zweite Kapitel des ersten Petrusbriefs unter dieser Gesichtspunkt Leben zwischen den Welten. Da heißt es, Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früh wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat euch sein Erbarmen erwiesen. Hier werden nochmal Dinge aufgenommen, die er so in den ersten beiden Versen schon nimmt. Ja, ihr seid Gottes Volk, Gottes erwähltes Volk, Gottes erwähltes heiliges Volk. Ihr seid sein Eigentum. So wie Gott sich in Ägypten Israel erwählt hat und hat gesagt, euch führe ich raus aus der Sklaverei, damit ihr mir dient. Der Kernsatz bei dem Exodus, da als Gott sein Volk aus Ägypten führt, der lautet, Gott sagt zu Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das ist der Kernsatz. Gib mein Volk frei, sagt Gott, damit sie mir dienen. Gottes heiliges, erwähltes Volk. Und jetzt sagt Petrus, das sind jetzt wir als Gemeinde. Wir sind da mit hineingenommen in diese Verheißung. Gott hat uns freigekauft aus der Sünde, damit wir ihm dienen. Aus der Finsternis ins Licht. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln. Wir sind nicht mehr diesen Mächten der Finsternis unterworfen. Wir sind nicht mehr diesen Göttern gehörig, die sonst irgendwo über die Menschen bestimmen und die Opfer fordern und irgendwo, die man bezahlen muss und die man gnädig stimmen muss. Dazu können wir nicht mehr. Die gehen uns nichts mehr an. Denn wir gehören zu Gott, in sein Reich, in sein Licht. Wir sind dazu berufen, aus seiner Barmherzigkeit zu leben. Das finde ich eine ganz wichtige Aussage hier. Das Lebenselement in Gottes Volk ist die Barmherzigkeit. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder mal vor Augen führen. Wir sind nicht dazu da, um aufeinander in der Weise aufzupassen, dass wir immer uns gegenseitig die Fehler vorhalten und uns gegenseitig runtermachen, dass wir noch nicht perfekt sind. Sondern das Lebenselement der Christen ist die Barmherzigkeit. Wir leben alle von der Barmherzigkeit Gottes und deswegen können wir auch barmherzig miteinander umgehen. Weil Gott nicht von uns verlangt, dass wir schon alles kapiert und geändert haben. Deswegen dürfen wir auch barmherzig miteinander umgehen. Leben aus der Barmherzigkeit Gottes. Nicht, weil wir es richtig gemacht haben, sondern weil er uns richtig macht. Deswegen gehören wir zu ihm. Und was charakterisiert das Volk noch? Es ist eine königliche Priesterschaft. Ja, was ist ein Priester? Einer, der so merkwürdige Gewänder anzieht und da so salbungsvoll daherredet, oder? Was hat der Priester für eine Aufgabe? Wenn einer nach Vorschrift zweimal, dreimal im Jahr zum Heiligtum kam, um dort sein Opfer zu bringen, dann konnte er nicht einfach an den Altar gehen, schmeißt das Lamm drauf und zündet ein Feuerchen an, sondern da gab es einen Priester. Ein Priester, der hat das mit ihm gemacht. Und dann kam man hin, um zu Gott zu beten. Und dann ist der Priester, ist dann mit so einem Weihrauchgefäß ins Heiligtum gegangen, als Zeichen, dass dieses Gebet zu Gott aufsteigt. Priester sind Menschen, die praktisch mit den Nöten, mit den Sorgen, mit den Fragen und mit der Schuld der anderen Menschen zu Gott kommen. Priester sind Menschen, die die anderen mit Gott in Verbindung bringen. Die Sünden von der anderen Menschen, von denen sie mitkriegen und die sie ihnen erzählen, zu Gott bringen. Also Priester sind nicht diejenigen, die da hinter einem Zelt sitzen und sagen, hey, was der mir heute wieder erzählt hat und was der da wieder gemacht hat, ist ja unmöglich. Ja? Also Priester sind nicht diejenigen, die jetzt sich zusammenrotten und über die anderen herziehen. Priester sind die, die mit der Schuld anderer zu Gott kommen, um Vergebung bitten. Und die dann aus dem Heiligtum zurückkommen und Vergebung zusprechen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt sagt Petrus, ihr seid von Gott als sein Volk erwählt, damit ihr Priester seid. Priester heißt, mit den Nöten und Sorgen und Fragen und der Schuld anderer Menschen zu Gott gehen. Ich finde es faszinierend, das zu erleben. Hat mancher von uns vielleicht auch schon mal erlebt. Da sitzt man zusammen mit einem Menschen, der in keine Gemeinde geht. Und dann plötzlich fängt er so ein bisschen an zu erzählen aus seinem Leben. Und dann sitzt ein Mann und erzählt mir seine Lebensgeschichte, seine Traurigkeiten. Und ich kenne ihn so vom Sport und sonst eigentlich gar nicht von der Gemeinde. Und dann, nachdem er eine Weile erzählt hat, sage ich, Erich, wäre das jetzt in Ordnung, wenn ich jetzt mal mit dir bete? Da sagt er, ja, gern. Ich erlebe das manchmal so, wenn ich so Andachten im Krankenhaus habe, dann irgendwo, dann kommt da manchmal der die Kopfhörer einsammelt und austeilt und sagt, dein Zimmer sowieso ist jemand, geh uns doch mal vorbei, da möchte, dass jemand mit ihm betet. Da könnte man sagen, beten kann man doch selber oder auch. Ne? Aber manchmal brauchen Leute das. Und jetzt sagt Petrus, hier lesen wir, das ist unsere Aufgabe. Mit der Not der Menschen zu Gott gehen. Dazu seid ihr berufen, dazu hat Gott euch freigekauft aus der Sünde, damit ihr als Priester in dieser Welt lebt. Priester sind Menschen, die die Not der Welt vor Gott tragen und dann, ja, mit einem Auftrag, nämlich das, was Gott getan hat, den Leuten da wieder zu sagen. Dann zurückzukommen und sagen, du, ja, ich habe eine Antwort für dich. Gott hat ein Wort, Gott vergibt dir. Als eine Frau mich mal fragte, glauben Sie tatsächlich, dass mir, da ich so viele Jahre nichts von Gott wissen wollte, glauben Sie tatsächlich, dass Gott mich nochmal annehmen würde, wenn ich zurückkomme zu ihm? Was sagen Sie? Ich habe ihr gesagt, wenn Sie heute zurückgehen, dann sage ich Ihnen hiermit im Namen Gottes zu, er nimmt Sie an. Hat sie gesagt, ja, das will ich. Und dann saßen wir da in der Klinik, um uns herum standen die Leute, haben Kaffee getrunken und geraucht und wir haben miteinander gebetet. Und das war das letzte Mal, dass ich die Frau lebend gesehen habe. Als ich das nächste Mal hin wollte, war sie gestorben. Gott sagt, das ist eure Aufgabe, ihr seid Priester. Priester sind Menschen, die mit der Not ihrer Mitmenschen zu Gott gehen und dann mit einem Wort von Gott zurückkommen und Menschen zusagen, was Gott Großes getan hat. Wir sind sozusagen in so eine merkwürdige Zwischensituation gestellt. Ne? Da ist das Gottes Volk, Gottes heiliges Volk, von Gott erwählt, von Schuld gereinigt, Jesus unterstellt, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation und wir haben den Auftrag, Gottes Taten zu verkünden. Aber nun sind wir nicht in einer Welt, die fern von der getrennt ist, sondern wir sind diese Welt, Gottes ragt hinein in diese Welt. Und jetzt sind wir sozusagen hier dazwischen. Wenn wir irgendwann hier mal die Augen zumachen, dann sind wir ganz hier drüben. Ne? Dann haben wir keine Berührungspunkte mehr hier. Aber solange wir auf dieser Welt sind, sind wir Bürger zweier Welten. Haben zwei Pässe, Jetzt sagt Petrus aber: Vorsicht, man kann das auch vergessen. Und da fügt er eine ernste Mahnung noch an und sagt: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Was heißt das? Es heißt, er sagt damit, wir sind als Christen in Gefahr, das zu vergessen. Wir sind da in der Gefahr, dass wir uns irgendwann nur noch um uns selber drehen. Unsere selbstsüchtigen Wünsche zum Thema zu machen. Nun sagt Gott natürlich, dass wir mit allem zu ihm kommen dürfen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir unsere eigene persönliche Gebetszeit angucken, wie lange liegen wir Gott in den Ohren, wenn wir ein Problem haben, und wie lange ist die Zeit, wo wir mit der Not anderer zu Gott kommen, ne? Oder man könnte auch unsere Gebetsversammlungen nehmen, ne? Wie viel dreht sich um unsere Bedürfnisse und wie wenig manchmal um das, was Gott wichtig ist. Pass auf, sagt Petrus, dass ihr nicht in das Fahrwasser kommt, euch nur um euch selbst zu drehen, weil es geht darum, dass wir als Diener Gottes von ihm beauftragt und befreit sind, als Gottes heiliges Volk in dieser Welt zu leben, mitten in dieser Welt und doch schon seiner neuen Welt, seinem Volk zugehörig. Jetzt sagen Sie, oh, das ist aber gar nicht so einfach, ne? Man muss mal immer zwei Pässe dabei haben und sich dessen bewusst sein. Wie lebe ich denn in dieser Spannung? Ich sag mal so, wer hat's denn vorgemacht? Wer kam denn in diese Welt und hat sich die ganze Not dieser Welt aufladen lassen? Wer hat sich die Schuld dieser Welt auf die Schultern packen lassen und hat sie ans Kreuz getragen? Und hat den Menschen zugesagt, dir sind deine Sünden vergeben, selbst wenn er von den Schriftgelehrten Prügel dafür gekriegt hat. Wir haben uns ja jetzt den Hebräerbrief, Bibelstunde lang genug mit dem Hebräerbrief auch schon beschäftigt, wo Jesus als der wirkliche hohe Priester uns vorgestellt wird, der genau das macht und uns genau in diese Rolle hineinstellt und sagt, das ist eure Aufgabe. Leben zwischen den Welten, ja. Petrus findet Gedankengang sehr interessant bei ihm, dass er sagt, ja, ihr kommt euch so vor als Fremdkörper. Das ist gar nicht ungewöhnlich, denn ihr seid es auch, denn ihr gehört schon zum Volk Gottes. Und jetzt sagt er aber, diese Zwischenstellung, die ist nicht einfach nur, dass ihr zwischen den Mahlsteinen zerrieben werdet, sondern das ist eure Berufung. Genau das ist eure Berufung. Ihr gehört zum Volk Gottes, ihr kennt ihn und lebt unter Menschen, die ihn nicht kennen. Und das ist deren Chance. Darum, sagt Gott, habe ich das gemacht. Leben zwischen den Welten. Unser Leben in dieser Welt. Und wenn wir dann irgendwann uns mit den Nachbarn irgendwo nicht verstehen, oder wenn irgendwo sagen, die verstehen mich nicht, oder wenn wir irgendwo merken, ach, das ist irgendwie so, knirschen so ein bisschen, dann zu sagen, Herr, du hast mich als Samenkorn da reingesteckt, damit ich dein Leben bezeuge, dort, wo du mich hingestellt hast. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.